Vielleicht kannst du mal sagen, plus eins, einfach dufte.
Plus eins, einfach dufte.
Und vielleicht ein bisschen einfach, wie kann man sagen, blumiger?
Plus eins, einfach dufte.
Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Willkommen. Gesellen Sie sich zu uns, machen Sie die Runde komplett. Christine Kewitz, die ist auch schon hier. Hallo Christine.
Hallo Utz.
Du bist heute mein Lieblingsgast, die Plus Eins. Toll, dass du da bist. Und wir werden heute unter anderem darüber sprechen, wie man die Liebe im Leben findet und behält. Und es wird vielleicht als kleine Vorwarnung auch hier auch, na, man muss schon sagen, traurig und auch tragisch. In unserer Geschichte der Woche, da geht es um den Mord an einer jungen Frau, Larissa Bieber aus Österreich. Sie wurde 2013, vor 7 Jahren, also umgebracht. Und wir lernen heute ihre Schwester Katrin und ihre Familie kennen, für die nach Larissas Tod nichts mehr so ist, wie es einmal war.
Mein Papa hat dann ziemlich schnell gesagt, du musst dich nicht schuldig fühlen und das hat jedem passieren können etc. Und es war aber so eine komische, drückende Stimmung, weil eben Anna, da habe ich gemerkt, da ist einfach nichts gekommen und auch von meiner Mama ist sehr wenig gekommen. Also eben da ist nicht irgendwie automatisch so wie beim Papa gekommen, du bist nicht schuldig und brauchst dich so nicht fühlen etc.
Ein Ausschnitt aus der Geschichte der Woche, in die vertiefen wir uns hier noch später. Christine Kewitz ist heute die Plus Eins. Christine, wenn ich dich vorstelle, dann würde ich das jetzt normalerweise vielleicht über eine schnelle Berufszuordnung machen, aber vielleicht lohnt es sich, bei dir da genauer hinzusehen.
Mach das doch mal.
Ja, das mache ich jetzt auch. Du kommst aus Bielefeld.
Geht ja schon mal gar nicht.
Stadt, die es nicht gibt. Offensichtlich hat es aber doch funktioniert. Du hast eine Menge gemacht. Du hast sehr viel Radioerfahrung. Du hast aber auch einen längeren Weg hinter dir, den wir heute noch ausführlicher beleuchten. Und ein kleiner Teil dieses Weges führte dich in die Redaktion einer Jugendzeitschrift. Da hast du Leserbriefe beantwortet. Klär mich mal auf. Wie fühlt sich das an, wenn man dann so Teenie-Zuschriften erhält?
Ja,
was
komisch.
Für Briefe hattest du da in der Hand?
Ich war da ja selber noch Anfang 20 und das ging um die Leserbriefe eines für eher Mädchen zugeschnittenes Jugendmagazins. Und da habe ich dann so Fragen beantwortet, so wie kann ich das kaufen? Wir wollen eine Band gründen, wie mache ich das? Und so weiter. Also wirklich so Fragen, die mal mehr, mal weniger interessant sind. Und
du hast dann so mit so guten ja. Gefühl fürs Leben und fürs Menschsein einfach mal zurückgeschrieben.
Genau, ich habe auch ein bisschen recherchiert, weil es manchmal in dieser Leserbriefecke auch relativ praktische Fragen waren. Wie alt ist der und der von der Band und so weiter. Also das war ja damals noch ganz klassisch, so mit Post. Da hat man so einen Wäschekorb mit Leserbriefen bekommen und dann hat man die aufgemacht und beantwortet. Und dann standen die auch im Heft.
Und der, hast du geschrieben, der Farin Urlaub hat auch mal klein angefangen und jetzt ist der große Rockstar bei den Ärzten geworden.
Zum Beispiel der hat mit seinen Freunden, die haben sich ja im Ballhaus Spandau da getroffen und weißt du noch. Und bei euch ist es vielleicht auch so. Und genau, einfach immer sagen, super. Alles wird gut, ihr seid auf dem richtigen Weg. Immer so ein bisschen Mut machen.
Und irgendwann bist du quasi aufgestiegen und hast sogar die ganz besonderen Briefe beantworten dürfen.
Genau, da gab es nämlich so eine Psychotante, wie bei allen Jugendzeitschriften, und die war völlig überlastet. Also die hat so viel Post bekommen mit so vielen Problemen, dass die es einfach nicht geschafft hat. Und die Briefe mussten ja beantwortet werden, die waren ja auch wichtig. Und dann habe ich da scheinbar viele Sachen ganz gut oder kompetent beantwortet. Und dann wurde ich an sie weiterverwiesen und durfte dann auch mithelfen, diese Briefe zu beantworten. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich zu Hause an meinem Computer gesessen und dann geschrieben, liebe Steffi, ja, ist nicht schlimm, wenn du in den Jungen verliebt bist und der eine andere Freundin hat. Vielleicht gibt es ja auch noch andere und so weiter. Also das war wirklich so verschiedenste Themen. Die richtig harten habe ich allerdings nicht gemacht. Es gab dann schon so, ich würde...
Also düstere Sachen.
Ja, genau. Also das gab es natürlich auch, aber das habe ich mir natürlich überhaupt nicht anmaßen wollen, da irgendwas zuzuschreiben. Die habe ich dann der Psychologin dann weitergegeben. Aber sonst waren das halt auch einfach so Fragen, wo man so aus dem Leben schöpfen konnte. Und dann auch da, gerade bei diesen Psychothemen, einfach schreiben, das ist völlig normal, dass du deine Tage noch nicht hast oder dass du den gut findest und der dich aber nicht gut findest und dass du dich da blamiert hast oder was weiß ich.
Gibt es da eigentlich auch Leute, die ganz häufig schreiben?
Bestimmt. Also das waren ja wirklich Wäschekörbe von Briefen. Da hat man das nicht so verfolgen können, weil das einfach so viel war. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Und wenn man nicht weiß, wie man fragen soll und die Möglichkeit hat, jemandem zu schreiben, der schickt mir dann auch eine kompetente Antwort, super, da kann man ja auch dann nochmal schreiben.
Mhm. Unterschlagen habe ich, dass du Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie studiert hast vorher in München oder auch in dieser Zeit hast du das getan. Mhm. Später warst du auch bei Printmedien und du hast auch gesprochen, und zwar auch Werbetexte im Radio gesprochen. Also du warst nicht nur als Journalistin im Radio zu hören, du warst einfach auch manchmal so zu hören. Besonders ein Spot, der hier in Berlin lief für das Magazin City, gibt es nicht mehr. City alle 2 Wochen am Kiosk oder so, das lief hier rauf und runter.
Da haben mich sehr viele drauf angesprochen. Ich war auch die Warteschleife von Gravis, dem Computerladen, da wurde ich auch sehr oft drauf angesprochen.
Hast du eine Stimme, die, also eine Ecke in deiner Stimme, die besonders toll ist, warum du jetzt vielleicht sagen würdest, okay, das macht mich aus?
Nee.
Ich habe in der Agentur irgendwo online, kann man das lesen, warme, kräftige Stimme.
Ja.
Sprechalter 30 bis 45. Ich finde aber, du hast eigentlich was Mädchenhaftes.
Echt?
Ein bisschen.
Also ich höre öfter auch, dass ich eher was Älteres habe. Also
okay, siehst du?
Das ist vielleicht auch wirklich Ansichtssache.
Vielleicht können wir das mal testen. Liebe Hörerinnen, entscheiden Sie selbst. Vielleicht kannst du mal sagen, +1, einfach dufte.
+1, einfach dufte.
Und vielleicht ein bisschen einfach, wie kann man sagen, blumiger?
+1, einfach dufte.
Ja, da habe ich ja fast schon ein bisschen Bibliothek rausgehört im Hintergrund. Mhm. Aber eine große Leidenschaft, auch beruflicher Art, hast du mittlerweile entwickelt für ein Dasein als Coachin.
Mhm.
Du berätst Leute in ganz vielen unterschiedlichen Lebenslagen.
Ja.
Besonders persönliche und berufliche Situationen des Wandelns interessieren dich.
Ja, das finde ich
so
sehr spannend.
So habe ich es von dir gehört. Und darüber wollen wir heute auch auf jeden Fall gerne noch reden. Ein großes Thema dabei, die Liebe. Schön, dass du hier bist.
Dankeschön. Freue mich auch.
Das Leben wäre ja nicht dasselbe, würden darin nicht ständig neue, aber auch alte, ziemlich knifflige Fragen auftauchen. Und wir bei +1 sammeln diese Fragen und beantworten sie eine nach der anderen. Und das machen wir jede Woche hier.
+1. Die Antwort.
Heute mit Unterstützung von Sonja Eismann, Herausgeberin des Missy-Magazins. Hallo, Frau Eismann.
Hallo.
Es geht um ein Phänomen, um eine Situation, die meisten von uns bereits erlebt haben. Wer Kinder hat, der war da besonders nah dran, mit dabei, möchte ich sagen. Diese Situation, dass Kinder einen Menschen mit einer für sie besonderen Eigenschaft entdecken und dann mit dem Finger drauf zeigen am besten noch und laut sowas sagen wie, warum ist der Mensch da so anders, so dick, dünn, schwarz-weiß, groß-klein? Das sind ja Situationen, die uns schon auch sehr fordern, in verschiedene Richtungen. Frau Eismann, Sie haben 2 Töchter und ich nehme an, auch eine Menge Erfahrung.
Ja, das stimmt. Ich habe da schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Aber ehrlich gesagt ist es bei mir so, dass ich das eher so von der humoristischen Seite versuche zu sehen, was auch oft ganz gut klappt. Und so die alte Subkulturalistin in mir, die findet natürlich diesen punkigen Gestus auch ganz toll, diese Regeln zu brechen. Ja? Aber natürlich wird es dann ein Problem, wenn das als unhöflich empfunden wird. Ich glaube aber, dass das, was wir als unhöflich empfinden, auch sehr viel damit zu tun hat, wie wir Kinder und wie wir Erwachsene wahrnehmen, dass wir sozusagen unsere erwachsene Sicht über diese Kindersicht drüber stülpen. Es gibt da so ein ganz schönes Wort dafür, Adultismus, ein weiterer Ismus, aber das bedeutet eben ganz grob verkürzt gesagt, dass wir sozusagen eben die Welt aus Erwachsenensicht sehen und die Bedürfnisse der Kinder hintanstellen. Und ich finde es eigentlich ganz toll, wenn Kinder die Unterschiedlichkeit von Körpern wahrnehmen und dass das sozusagen beleidigend sein könnte. Das ist ja eher die Sicht von Erwachsenen. Kinder sehen das eigentlich erstmal ganz wertfrei. Also die Körperfülle, besondere Merkmale, was weiß ich, eine große Nase, ein auffallender goldener Zahn oder auch die Hautfarbe. Das Problem ist eben die Gesellschaft, in der diese Kinder sich bewegen, die damit Wertungen verknüpft und die dann überträgt. Und ich glaube, das müssen wir einfach versuchen, so ein bisschen umzudrehen, ja? Dass wir den Kindern sagen, es ist toll, dass es anders ist und dass wir versuchen, diese Sicht auch auf Erwachsene auszuweiten. Das wäre sozusagen meine Utopie.
Okay, das ist ja schon eine ganze Menge, was Sie da anführen. Christine, fangen wir nochmal bei dir an. Du kennst diese Situation sicherlich auch. Du hast eine 11-jährige Tochter?
Ja, habe ich. Also ich habe auch überlegt jetzt gerade, in der Form kenne ich es weniger, weil in Berlin, glaube ich, hat man viel mehr gesehen als vielleicht in anderen Städten. Die kennt alle möglichen Kombinationen von Elternpaaren, Hautfarben und so weiter. Ich stelle das fest, dass sie bei Behinderten, also Personen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, irritiert ist oder bei Obdachlosen, Leute, die viel Alkohol getrunken haben auf der Straße, also wo sie eher so ein Verhalten feststellt, das ungewöhnlich ist. Was macht man denn da?
Ja, da ist es, glaube ich, auch durchaus wichtig, über die Umstände aufzuklären. Also eben auch sozusagen das größere Ganze in den Blick zu nehmen und zu erklären, warum Leute keine Wohnung haben oder warum die sich auffällig verhalten. Dass Alkoholismus eine Krankheit sein kann, dass das nicht selbst gewählt ist, dass die Leute sonst ganz anders sind. Also so versuche ich das immer zu kontextualisieren. Und also auch sowas wie Behinderung, also die Menschen werden ja auch oft von der Gesellschaft behindert, die würde ich eben auch ganz wichtig als eine Vielfalt in unserer Gesellschaft, die es unbedingt zu wertschätzen gilt, versuchen darzustellen. Und das ist natürlich, je älter die Kinder werden, schwieriger. Also ich habe eben eine 4-jährige Tochter und auch eine 11-jährige Tochter. Mhm. Und die 4-jährige, die entdeckt noch und ist bei allem so ganz interessiert und ungezwungen. Und die 11-jährige, die hat dann natürlich schon eher Wertung mitbekommen und hinterfragt das und fragt sich auch, ist diese Vielfalt überhaupt erstrebenswert oder ist es nicht so, dass es besser ist, wenn wir sind so wie alle anderen? Und klar, da hat man in Berlin natürlich eine große Vielfalt, mit der man zu tun hat, aber es gibt auch schon so einen gewissen Druck und da würde ich schon auch dafür plädieren, dass wir uns dafür stark machen, dass es eben eine Vielfalt geben muss.
Das geht ja dann sehr auch in Richtung, wie erkläre ich quasi die Welt den Kindern oder in was für eine Welt möchte ich sie auch gerne führen. Aber in dieser bestimmten einen Situation, wo dann, keine Ahnung, der kleine Junge auf den anderen in der U-Bahn sagt, warum ist der Mann so fett? Was macht man denn da? Egal, wie man das jetzt dem Kind erklären will, ist das ja zunächst mal jetzt auch zwischen dem unterschiedlichen beteiligten Erwachsenen schon auch eine besondere Situation.
Ja, das ist eine Peinlichkeit, die es auszuhalten gilt und das kann sehr unangenehm sein. Also ich habe auch mal eine Situation erlebt, wo ein befreundetes Kind von einer Freundin eben das Kind zu mir gesagt hat, nee, zur Mutter, wann gehen die endlich? Und ich hatte damals noch keine Kinder und war sehr verstört. Aber im Nachhinein finde ich das durchaus lustig, weil uns das viel dazu sagt, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, das gehört eben dazu, wenn man mit Kindern lebt. Und ich finde das durchaus bereichernd, dass es dann immer mal wieder so Brüche gibt und man sich fragen muss, was ist mir wichtig? Was bedeutet Respekt für mich? Was bedeutet Höflichkeit? Was will ich meinem Kind beibringen? Und in der konkreten Situation kann man es vielleicht so umdrehen, dass man aus dem zeigenden Finger eine winkende Hand macht. Oder wenn das Kind sagt, boah, ist die Person dick, dass man sagt, toll, oder? Es gibt so viele unterschiedliche Körper und die sind alle spannend. Aber klar, es kann natürlich auch Leute geben, die da verletzt drauf reagieren und das muss man dem Kind dann auch erklären und sich dann mit dem Kind vielleicht zusammen entschuldigen.
Man ist ja auch vielleicht schwuppsdiwupps in einem größeren Dialog in der U-Bahn mit sehr vielen beteiligten Leuten, die alle ihre Meinung dazu haben, was richtig, was falsch oder wie viel Vielfalt zulässig ist.
Genau, das kann auch unangenehm sein, aber es kann durchaus bereichernd sein, wenn man dann sich einfach mal austauscht und ins Gespräch kommt über diese verschiedenen Vorstellungen.
Wenn ich das jetzt also richtig verstehe, dann sagen Sie, zulassen, aushalten, das ist die Welt der Kinder, die sind einfach auch dafür da, um sich zu wundern und zu staunen und die dürfen das auch artikulieren. Also Sie würden jetzt auch nicht im Nachhinein sagen, liebe Esmeralda, das nächste Mal, wenn du etwas Besonderes entdeckst, dann sagst du das der Mutti lieber leise, sondern Sie sagen, okay, raus damit. Das müssen wir alle, das ist auch gut für uns als Gesellschaft.
Ich würde den Kindern schon erklären, ab einem gewissen Alter, warum das als unhöflich empfunden werden kann und ihnen sozusagen das nahelegen, dass es nicht alle Leute toll finden. Aber generell denke ich eben, dass wir damit einen positiven Umgang finden müssen, dass wir für die Kinder, auch für die Betroffenen, auf die dann vielleicht gezeigt wird, dass ja das Positive, das Lebensbejahende rauskitzeln sollten. Was aber eben nicht heißt, dass man die Kinder zu Unhöflichkeit erzieht. Also ich finde, es ist durchaus wichtig, dass Kinder sich auch für ein Geschenk bedanken oder achtungsvoll miteinander umgehen. Ja, aber so dieses kindliche Staunen, das finde ich oft eigentlich einfach was sehr Schönes und Lebensbejahendes.
Ich habe auch noch eine Erfahrung gemacht und zwar meine Tochter, der habe ich dann ganz oft auch gesagt und auch im Kinderladen fing das an, dass die Erzieher gesagt haben, ja, jeder Mensch ist einfach anders, weil die Kinder waren ja auch unterschiedlich und in der Schule gab es auch mal so eine Woche dazu, alle Menschen sind unterschiedlich und dadurch erzeugt man auch so eine gewisse Flexibilität im Umgang mit Menschen. Ich habe dann auch schon festgestellt, dass wir auf der Straße waren und sie meint, ja, guck mal, der sieht komisch aus, aber jeder ist ja anders.
Da gibt es, glaube ich, so ein Comicbild. Da ist eine Gruppe von Kindern zu sehen und dann sagt irgendwie der Lehrer, alle sind anders, und dann kommt von ganz hinten die Stimme, ich nicht. Frau Eismann, vielen Dank, dass Sie uns hier besucht haben und uns wieder mal geholfen haben in Fragen des Lebens.
Ja, danke auch.
Schön, dass Sie hier waren. Und wenn Sie auch eine Frage haben, hier für uns, so aus dem Leben gegriffen, dann schreiben Sie uns doch bitte. Wir besprechen hier gerne, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ihre Mail geht dann an +1@deutschlandradio.de.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Ich bin B. Ich bin 43. Ich habe einen ganz tollen Mann und einen ganz tollen Sohn. Und wir haben uns total ein zweites Kind gewünscht. Und ich bin auch schwanger geworden. Und habe die Schwangerschaft wieder verloren. 4-mal. Das war je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das war, mal mehr und mal weniger kompliziert. Und es war traurig. Echt traurig. Ja, und dann habe ich dieses Jahr irgendwie damit abgeschlossen. Und ich war sowieso nie eine von diesen Müttern, deren einziges Glück im Familiehaben liegt, falls es die überhaupt gibt. Aber ich war manchmal sogar fast erstaunt, wie viel Glück mir dieses Familie sein, Kinder haben macht. Zum Glück. Ja, eigentlich hat es mich richtig erstaunt. Und dann habe ich irgendwie damit abgeschlossen und wollte irgendwie auch meinen Körper zurückhaben, ihn irgendwie auch entfunktionalisieren. Und dann bin ich schwanger geworden. Erst war ich richtig sauer. Und irgendwie war da doch diese kleine Hoffnung auf eine Möglichkeit. Naja, dann habe ich beschlossen, dass ich dieses Mal, dieses eine letzte Mal, das volle Programm fahre und auch alle Unterstützung sozusagen einsetze, die mir da in medizinischer Hinsicht empfohlen worden waren. Ja, dann habe ich irgendwie gedacht, krass, sind wir so eine von diesen Familien, wo keiner mehr damit rechnet und dann auf einmal kommt da irgendwie doch noch jemand dazu? Kriegt mein Sohn vielleicht doch noch ein Geschwister? In meinem Bild von unserer Familie hat da nämlich immer irgendwie noch jemand gefehlt. Naja, was soll ich sagen? Also ich habe es wieder verloren. Und jetzt ist es vorbei. Ich werde jetzt dafür Sorge tragen, dass ich möglichst wartungsarm nie wieder schwanger werden kann. Und natürlich ist das irgendwie traurig, aber es ist auch okay. Es wird okay sein.
Mein +1 heute ist Christine Kewitz. Hallo Christine.
Hallo Utz.
Als Coachin arbeitest du besonders viel mit Leuten, die sich beruflich oder privat in so einer Umbruchssituation befinden, die sich gerade irgendwie, ja, wo sich so eine Veränderung ihren Weg bahnen muss. Und du hattest, glaube ich, selber mal so eine Phase, wo das sehr der Fall war. Du warst eigentlich in einer sehr komfortablen beruflichen Situation mit Festvertrag, entfristet, aber irgendwie ging es dir nicht so.
Meine Mutter fand das super, aber irgendwie habe ich mich trotzdem dann, also ich war da schon ein paar Jahre und irgendwann sind wir auch umgezogen in so ein Großraumbüro mit 60 Leuten ohne Schallschutz und so, was mich als sehr akustische Person, ich komme ja auch vom Radio ursprünglich, total genervt hat und auch gestresst hat. Und das war so Punkt 1 von irgendwie nicht mehr so richtig toll hier, irgendwie fühle ich mich gerade nicht so hundertprozentig wohl. Und dann, das war im journalistischen Bereich und dann habe ich halt immer da weitergemacht und es war relativ investigativ und dann habe ich so gemerkt, ah, ich weiß gar nicht, ob das meins ist, so 3-mal bei der Staatsanwaltschaft anrufen und fragen, und wissen Sie jetzt noch was? Und irgendwie, ja, hat sich das so entwickelt Stück für Stück, bis ich dann irgendwann immer größere Schwierigkeiten hatte mit dem Job und dachte so, ich würde am liebsten eigentlich gehen. Und dann habe ich meine beste Freundin angerufen, die immer auf alles eine Antwort weiß. Und dann meinte ich so, komm, ich kündige heute. Und sie, nein, das machst du nicht. Okay, ich so, okay, meinst du wirklich nicht? Nein, machst du heute nicht. Also sie hat mir das schon auch erklären können. Es war nicht nur Tonband.
Mhm. Und also sie hat dir gesagt, nein, jetzt kündigst du aber bitte nicht.
Ja, das war sehr hilfreich. Ja.
Und das zog sich eine Weile. Und dann?
Ja, das ging dann wirklich ein paar Monate. Und dann, das Unternehmen war so, da gab es immer mal wieder so Kündigungswellen. Und dann ist mal wieder sowas angerollt. Das habe ich so im Hintergrund mitbekommen. Und dann war ich beim Mittagessen, habe ich so einen Anruf bekommen. Und dann hat der Personaler angerufen, meinte, Christine, kannst du mal kurz hochkommen? Und ich so, ich bin gerade beim Essen, gerade schlecht. Und der, okay, wann bist du denn zurück? Und ich so, 20 Minuten. Und okay, bis um 20 Minuten mein Büro. Dann kam ich da hoch, da saß dann mein Abteilungschef, mein Redaktionsleiter und der Personaler. Und dann meinte sie, es tut mir echt wahnsinnig leid, aber hier war schön, mit dir zusammenzuarbeiten, ab jetzt nicht mehr. Du kannst das hier unterschreiben und morgen bringst du mir dann den...
Du wurdest also quasi gekündigt. Die Entscheidung, die du nicht getroffen hast, hatte dann auf einmal dein Unternehmen für dich getroffen.
Genau. Ich musste mir wirklich die Tränen zurückhalten, weil das schon ein Schock war.
Ja.
Und bin dann auch gleich nach Hause gegangen. Und andererseits dachte ich so, ein Glück, voll gut.
Also so die ganze Palette.
Mhm.
Abgelehnt fühlen, befreit sein.
Ja.
Und dann hast du aber dich für einen dritten Weg entschieden.
Der dritte Weg war, also Moment mal, so lasse ich mit mir auch nicht umgehen. Das war jetzt schon irgendwie... hat sich nicht so korrekt angefühlt. Dann habe ich einen Anwalt angerufen und meinte, kann ich Ihnen das mal erzählen? Was meinen Sie denn dazu? Und der meinte, das geht ja gar nicht. Und da legen Sie jetzt erstmal Einspruch ein, dass Sie den Job doch noch zurückbekommen. Dann habe ich das gemacht und dann hatte ich den Job wieder.
Und dann war deine nächste Emotion, war welche?
Du Scheiße.
Eine fünfte. Achso, Verzweiflung, ja?
Es war wirklich so. Ich hatte mir das dann schon so ausgemalt. Es hat natürlich auch so eine gewisse Zeit.
Aber was wolltest du denn in dem Moment gerade?
Ich dachte einfach nur so, ein Glück, ich bin raus.
Ja.
Es war einfach nur Erleichterung. Und ich habe mir das dann auch schon so ausgemalt. Also es war erstmal schon so Schock. Und dann habe ich angefangen, mir so eine Zeit ohne diesen Job auszumalen.
Aber dann doch trotzdem die Ehrverteidigung und nicht so mit sich umgehen lassen wollen, das dann erreichend, dann eine gewisse Grundverzweiflung. Und eine emotionale Verknotung stelle ich mir jetzt auch so ein bisschen vor.
Ja, absolut. Vor allem, als ich dann den Job wieder, es war nicht der gleiche Job, ich war dann in einer anderen Abteilung, was auch super war. Und ich fand das da auch toll und dachte erst so, naja, ich habe einen Job, toll, fester Job, alles cool. Und ich mochte auch die Leute und die Themen und alles, habe dann aber festgestellt, also, für mich ist das einfach durch. Also auch dieses Thema Journalismus auf eine Art, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich mich da wirklich durchgequält und habe dann plötzlich so lauter immer wieder eine Mandelentzündung gehabt und so wirklich körperliche Beschwerden. Und dann meinte irgendwann meine Hausärztin, also Entschuldigung, Sie waren jetzt 6 Jahre nicht da, jetzt kommen Sie gerade alle 2 Wochen, irgendwas stimmt doch nicht.
Und dann hast du die Reißleine irgendwann gezogen und hast dich da verabschiedet.
Genau.
Und hast für dich mitgenommen aus dieser Geschichte, gerade auch als wenn du jetzt als Coachin jemanden hast, der so, das sind ja so klassische Probleme, ne? Wenn du jemanden hast, der vor solchen Situationen steht, hast du da was für dich mitgenommen, was du da jetzt so weitergeben kannst?
Ja, verschiedene Sachen, auch auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen, was ich auch total gelernt habe, ist, man hat einfach auch Rechte als Arbeitnehmer, was, glaube ich, vielen gar nicht so klar ist, dass man einfach sich auch nicht alles gefallen lassen muss. Aber ich muss auch wirklich sagen, ein Glück, dass ich nicht von selber spontan irgendwann gekündigt habe, weil diese Zeit war schon auch wichtig, um so eine Orientierung zu haben. So, wenn ich jetzt einfach gekündigt hätte, hätte ich da gestanden, dachte so, okay, und jetzt? Keine Ahnung, vielleicht noch ein anderer journalistischer Job oder so. Und da habe ich einfach irgendwann gemerkt, so nee, das Thema ist auch einfach nicht mehr meins.
Christine Kiewitz, mein Plus Eins heute hier. Vielen Dank. Ja, Christine, du machst es schon völlig richtig. Vielleicht nehmen auch Sie nochmal so ein bisschen so eine entspanntere Haltung, als eh schon einen hinsetzen könnte, eine Empfehlung sein, die sich lohnen könnte. Wir nehmen hier jetzt nämlich uns ein wenig Zeit für eine ausführlichere Geschichte. Die Geschichte der Woche und die bringt uns die Autorin Henrike Möller mit. Henrike, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du hattest diese Woche Geburtstag, wenn ich mal so frech verraten darf.
Ja.
Und du bist hier ja auch häufiger mal zu hören, aktuell auch mit deiner Serie Älter werden. Wie war Älter werden für dich diese Woche?
Oh, ich glaube, mir war tatsächlich ein Geburtstag noch nie so unwichtig. wie dieses Jahr. Ich kann auch sagen, wie alt ich geworden bin. Ich bin 33 geworden. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen so eine Abneigung gegen Geburtstage entwickelt, die vielleicht ja dann auch sagt, dass ich eine Abneigung gegens Älterwerden entwickelt habe. Das muss ich für mich noch rauskriegen.
Das Lustige ist, dass ich immer bei 33 denke, Jesusalter.
Echt?
Meine Mutter hat das immer gesagt. Ich habe so Sprüche von meiner Mutter, die kriege ich nicht raus. Jesusalter.
Okay. Aber ich verstehe, dass du da so ein bisschen so mit so einer egalen Haltung da rein, weil so 33, da ist die große Aufregung auch vorbei.
Ja.
So richtig Richtung 40 geht's auch nicht.
Zum Glück noch nicht.
Sag nicht.
Übrigens, wer es verpasst hat, also deine Serie kann man durchaus hier weiterhören, natürlich bei Plus Eins, aber auch nachhören, älter werden in der Mediathek von Deutschlandfunk Kultur. Was für Themen als Reporterin, Autorin beschäftigen sonst dich noch so?
Also es sind tatsächlich eigentlich schon viele Themen, die mich selbst eben auch umtreiben und beschäftigen, worüber ich dann am Ende tatsächlich Reportagen oder Beiträge machen kann. Ich bin immer sehr gerne nah dran am Menschen und dass die mir Geschichten erzählen, die dann vielleicht auch was über die Gesellschaft und gesellschaftliche Diskurse aussagen.
Und in diesem Fall warst du nah dran an einem recht tragischen Schicksal hier für die Geschichte der Woche. Es geht um einen Mord und eine Familie, die trauert. Und die Familie ist die Familie von Katrin Bieber, die du getroffen hast, richtig?
Genau. Ich habe Katrin in Innsbruck besucht und auch wenn der Anlass für unser Treffen wirklich traurig war, hat mich Katrin total überrascht. Also die ist ein ganz fröhlicher, lebensfroher Typ. Sie hat braune, schulterlange Haare, sportliche Klamotten und ganz oft hatte sie so ein richtig breites Grinsen im Gesicht. Aber dass sie heute wieder so strahlt, das war ein langer Weg. 2013 wurde ihre Schwester Larissa ermordet. Katrin hat noch zwei weitere Schwestern. Sie selbst ist mit 34 die Älteste. Vor Larissas Tod, da waren die vier Schwestern richtig eng.
Wir waren wie Pech und Schwefel und haben alles miteinander gemacht und alles miteinander geteilt und auch keine Geheimnisse voreinander gehabt, sondern uns wirklich alles so erzählt immer.
Auch zu ihren Eltern hatte Katrin ein richtig gutes Verhältnis. Also Katrin und ihre Familie, die haben sich vor Larissas Tod fast jeden Tag gesehen. Die sind wandern gegangen, auf Dorffeste. Nach dem Mord war aber alles anders.
Dieser Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, trifft definitiv nicht zu, wenn es um sowas geht. Weil wenn die anderen leiden, dann leidet man ja automatisch nur mehr mit. Zu sehen, wie ein geliebter Mensch so krass intensiv leidet, das zerreißt und wirklich, wenn man das so sieht, nimmt man natürlich voneinander Abstand mehr, weil man kann sich gegenseitig nicht aushalten in der schlimmsten Trauer des Lebens.
Also in Katrins Geschichte geht es darum, wie Schmerz und Trauer eine Familie auseinanderbringen können und was es braucht, um wieder zusammenzufinden.
Du hast erzählt, 2013 wurde Larissa ermordet. Was ist da eigentlich genau passiert?
Also die Geschichte beginnt an einem Samstagmorgen im September 2013. Katrin liegt ziemlich verkatert in ihrem Bett. Sie hat den Abend davor eine WG-Party geschmissen. Ihre kleine Schwester Larissa, die war auch dabei mit ihrem neuen Freund Dominik. Den hat Katrin da zum ersten Mal kennengelernt. Netter Typ fand sie so, höflich, freundlich. Und von genau diesem Dominik kriegt sie dann an diesem Samstagmorgen plötzlich eine SMS. Ob Katrin wüsste, wo Larissa sei. Sie sei gestern Nacht einfach aus seiner Wohnung verschwunden.
Nachdem ich dann diese SMS gelesen habe oder diese Nachricht, war ich wirklich innerhalb von einer Sekunde sowas von wach und mein Herz hat sofort so wild gepocht und Panik hat sich breit gemacht. Ich habe immer wieder diese Nachricht gelesen und habe mir gedacht, hä, sie hat die Wohnung verlassen, aber dann müsste sie ja bei mir sein. Das hat überhaupt keinen Sinn für mich gemacht.
Irgendwas stimmt da nicht. Das hat Katrin sofort im Gefühl. So ein Verhalten passt überhaupt nicht zu Larissa. Einfach so abhauen. Wohin auch? Also Larissa hat in Innsbruck gar keine eigene Wohnung. Sie lebt in Reute, 100 Kilometer von Innsbruck entfernt. Katrin versucht also sofort, Larissa auf dem Handy anzurufen. Aber das Handy ist aus. Dann ruft sie erst Larissas Freunde an, dann ihre Familie in Reute. Aber keiner hat Larissa gesehen oder von ihr gehört. Und auch die Polizei kann Katrin nicht helfen. Das geht erst 48 Stunden nach Larissas Verschwinden. Also kommt Katrins Familie nach Innsbruck und gemeinsam beginnen sie dann, nach Larissa zu suchen. Das machen sie tagelang. Sie machen tagelang nichts anderes, als nach Larissa zu suchen.
Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Wie alt ist Larissa in diesem Moment gewesen?
21.
21.
Genau. Also eben auch kein Kind mehr. Deshalb hat die Polizei das jetzt auch nicht so ernst genommen, ne? Mit 21. Also die Familie sucht und sucht und findet Larissa nicht. Und damit beginnt für Katrin und ihre Familie eine sehr zermürbende Zeit.
Dieses Hin- und Herspringen in deinem Kopf, was da passiert, zwischen Angst und Hoffen die ganze Zeit. Also ich habe noch nie in meinem Leben etwas dermaßen Erschöpfendes erlebt und etwas Kraftraubenderes als das. Es hat mich wirklich fast den Wahnsinn getrieben. Ich habe oft vergessen zum Essen, was trinken, mir war schwindelig, schlecht. Mein Körper hat einfach praktisch fast aufgegeben. Mir sind die Haare ausgefallen, ziemlich schnell mal innerhalb von ein paar Tagen. Ich war so schwach, ich habe mich so fertig gefühlt wie noch nie in meinem ganzen Leben.
Es ist aber nicht nur die Sorge um Larissa, die Katrin sämtliche Kraft raubt. Es gibt da noch was anderes. Ihre Schuldgefühle. Seit ihre Familie in Innsbruck ist, spürt Katrin ganz deutlich, dass sie sich schuldig fühlt an Larissas Verschwinden.
Ich weiß noch den Moment, wo sie dann so auf mich zugekommen sind. Und ich habe mich so schlecht gefühlt in dem Moment, weil man dachte, ich habe sie als Letztes gesehen, ich habe sie gehen lassen in der Nacht. Ich habe mich richtig schuldig gefühlt, dass ich praktisch als große Schwester versagt hätte und nicht auf sie aufpassen können.
Sie hat sie von der Party mit ihrem Freund gehen lassen. Sie hat sie jetzt nicht gesagt, geh zur U-Bahn alleine oder sowas, sondern sie war ja eigentlich in Begleitung und das war jetzt, es ist schon ein bisschen übertrieben, wenn man so will, dass sie sich schuldig fühlt.
Naja, sie ist zum einen die älteste Schwester. Das ist zum Beispiel was ich persönlich nicht nachempfinden kann, weil ich die Jüngste bin. Ich weiß nicht, was für ein Verantwortungsgefühl man da so mitbekommt durch die Eltern. Und es war eben ein neuer Freund. Im Grunde war es ein Fremder. Keiner kannte ihn, die Familie kannte ihn nicht.
Ist er denn da jetzt auch irgendwie, also ich meine, immerhin ist sie völlig verschwunden. Er ist der Letzte, der sie gesehen hat. Wird er da irgendwie einbezogen in die Suche oder als, ich sag mal, verdächtige Figur?
Ja, er hat mitgesucht, hat dann aber irgendwann aufgehört mitzusuchen, weil die Leute ihm sehr vorwurfsvoll begegnet sind und weil sie ihn auch für den Schuldigen und den Mörder gehalten haben. Also die Suchtrupps, die dann irgendwann entstanden sind. Und diese Anfeindungen hat er dann nicht mehr ausgehalten und hat sich dann von der Suche zurückgezogen. Was Katrin aber auch verstehen konnte. Also sie hatte ihn nicht unter Verdacht, zu keinem Zeitpunkt.
Wie lang ging denn diese Suche?
2 Wochen lang.
Okay, und von Tag 1 haben die einfach jeden Tag von morgens bis abends geguckt, wo können wir die auftreiben?
Genau, und immer mehr Leute haben sich angeschlossen, das ganze Dorf, ganz Reute, ganz Innsbruck, haben immer mehr Leute mit ihnen zusammengesucht.
Und sicherlich dann auch die Polizei irgendwann?
Irgendwann auch die Polizei, genau. Und genau diese Polizei fährt dann eben auch 2 Wochen, nachdem sie angefangen haben zu suchen, bei Katrin vor ihrer WG in Innsbruck. Sie ist zu dem Zeitpunkt alleine. Ihre Familie ist nämlich wieder zurück in Reute.
Dann habe ich halt aufgemacht und sie hat dann eben gleich gesagt, ob wir bitte in einem ruhigen Raum irgendwo uns gemeinsam hinsetzen können. Ich weiß nur noch eben, der Satz eben, die Larissa Bieber wurde eben von ihrem Freund Dominik in der Nacht von 13. auf 14. ermordet. Ja, und dann ist es losgegangen. Also ich habe auf den Boden gestarrt und habe die ganze Zeit einfach nur in Dauerschleife, scheinbar echt lang, gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das ist unmöglich, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein.
Da muss ich jetzt nochmal fragen, ist das der gleiche, der die SMS geschrieben hat, dieser Dominik?
Genau, das ist der gleiche. Das ist Larissas neuer Freund, der Katrin diese SMS geschrieben hat am Morgen von Larissas Verschwinden.
Und der ist jetzt auch quasi, also ist überführt?
Er ist überführt. Die Polizei hat ihn überführt, weil sein Alibi am Ende in sich nicht schlüssig war. Dann haben sie ihn damit konfrontiert und er hat die Tat dann auch gestanden. Ja, Larissas Freund, der hat sie erwürgt und aus Eifersucht, es war eine Eifersuchtstat, und hat ihre Leiche dann anschließend in den Inn geworfen, in den Fluss, der durch Innsbruck fließt. Und als Katrin das hört, da hat sie nur einen Wunsch, sie will sofort zu ihrer Familie nach Reute. Die Polizei fährt sie dann auch hin.
Boah, das war einer von den schlimmsten Momenten. Jede meiner Schwestern zum Umarmen und meine Mama zu umarmen und wir haben so geweint. Und meine jüngste Schwester hat ihn dann echt festgehalten und dann die ganze Zeit nur gesagt, Mara, ich werde dich beschützen und ich lasse dich nie wieder los. Und ich wollte echt zu dem Zeitpunkt, wollte sie wirklich nie wieder loslassen.
Also Katrin spürt da auf einmal auch so eine riesige Angst, den Rest ihrer Familie auch noch verlieren zu können. Vor allem ihre Schwestern. Wahrscheinlich auch aus diesem Schuldgefühl heraus, dass sie da so stark auch spürt in dem Moment, dass sie wenigstens ihre Schwestern Anna und Mara beschützen will, wenn sie schon Larissa nicht beschützen konnte. Deshalb kommt es für sie auch gar nicht in Frage, zurück nach Innsbruck zu fahren. Sie will unbedingt bei ihrer Familie bleiben in Reutte. Doch in den nächsten Tagen ziehen sich die Familienmitglieder immer mehr zurück. Sie sprechen kaum noch miteinander, jeder ist in einem anderen Raum, jeder für sich.
Es war immer mehr bedrückend und anstrengend, seine Familie so zum Sehen, trauern zum Sehen. Man kann sich gegenseitig nicht wirklich unterstützen. Du kannst den anderen nicht auffangen, das haltest selber nicht aus. Diese Trauer von dem anderen ist einfach so unerträglich.
Katrin will anfangs nach dieser Schocknachricht erstmal unbedingt bei ihrer Familie in Reutte sein. Sie wohnt ja eigentlich in Innsbruck, aber sie bleibt bei ihrer Familie, sucht da ganz, ganz intensiv die Nähe. Die Stimmung im Haus wird für sie aber von Tag zu Tag schwerer zu ertragen.
Die Anna hat mir zum Beispiel überhaupt, zu der ich mir überhaupt nicht rankomme, die hat super aggressiv auf alles reagiert. Mein Papa hat einfach dauerhaft geweint, man hat überhaupt nicht mit ihm reden können, wirklich. Und bei meiner Mama, da hat man gemerkt, dass sie halt sehr viel Abstand nimmt und überhaupt nicht fähig ist, ja, mich zum Umarmen oder so.
Also Katrin erkennt ihre Familie gar nicht mehr richtig wieder. Ihre Mutter ist nicht mehr ihre Mutter, ihr Vater ist nicht mehr ihr Vater. Alle sind nur noch so eine Hülle von sich. Da ist irgendwie gar keine Verbindung mehr zwischeneinander. Und Katrin kann einfach nicht verstehen, warum sie jetzt nicht als Familie gemeinsam trauern können, gemeinsam weinen und dann irgendwann gemeinsam weitermachen. Also Katrin belastet dieses jeder für sich immer mehr. Und sie hat auch immer mehr das Gefühl, von ihrer Familie in ihrer Trauer nicht akzeptiert zu werden.
Sie haben oft das Gefühl gehabt, vor allem eben bei meiner Mama oder bei der Anna, dass Tränen oder diese Traurigkeit zum Zeigen und ständig zum Weinen nicht so gut ankommt oder sie damit überfordert sind, weil sie dann schnell eben nur strenger geworden sind oder halt irgendwie Sachen gesagt haben wie jetzt, wir müssen alle irgendwie weitermachen, jetzt reiß die zusammen und mach weiter und mir geht's genauso schlecht.
Es klingt ja wirklich so, als hätte da jeder eine andere Strategie, um mit dieser Trauer umzugehen. Also ja. Papa, bei dem fließen die Emotionen, Mama panzert sich irgendwie ein, Katrin will es übers Gemeinsame lösen, aber gemeinsam ist halt genau, oder was eines, einen Weg finden die alle nicht.
Also mehr auseinander geht eigentlich gar nicht in der Trauer als bei der Familie Bieber zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall. Im November, also 2 Monate nach Larissas Tod, da fangen Katrins Schwester Anna und ihre Mutter wieder an zu arbeiten. Damit ist für Katrin klar, gut, dann geht sie jetzt zurück nach Innsbruck. Also was will sie da jetzt den ganzen Tag noch im Haus rumsitzen, ihrer Familie, wenn keiner mehr da ist? Als sie dann in Innsbruck ist, geht sie erstmal zum Arzt und lässt sich krank schreiben. Weil für sie kommt es überhaupt nicht in Frage, jetzt wieder zur Uni zu gehen. Sie studiert damals Geschichte, jetzt in vollen Seminaren sitzen, das packt sie einfach nicht. Jetzt aber erstmal krank zu sein, das ist eine Entscheidung, die bei ihrer Familie nicht gut ankommt.
Da ist dann meine Schwester, die Anna, ziemlich ausgerastet und hat eben mich als faul und dass sie irgendwie in die falsche Richtung trifft und so bezeichnet, was das soll. Und sie geht genauso arbeiten und meine Mama geht auch arbeiten. Und warum kriege ich das nicht auf die Reihe, jetzt mit zusammenzureißen und ebenfalls arbeiten zu gehen?
Also seit Larissas Tod ist die Stimmung zwischen Anna und Katrin sehr gereizt. Katrin lässt Annas Vorwürfe über sich ergehen. Sie traut sich nicht, was zu sagen, weil sie Angst hat, dass die Stimmung in ihrer Familie sonst noch schlechter werden könnte.
Dort, wo wir früher zusammengesessen sind und volle gelacht haben und über Themen kichert und wirklich Blödsinn gemacht haben, da war jetzt einfach nichts mehr. Da war nur noch Leere. Es war keine Freude mehr da, es war keine Leichtigkeit mehr da. Es waren böse Blicke teilweise da und viel Wut. Also da habe ich ziemlich schnell gemerkt, ich glaube, dass wir alle auseinander driften und vielleicht das Ganze auch überhaupt nicht durchstehen können.
Es klingt manchmal so, als wäre Katrin diejenige, die das alles so verstanden hat, auch damals schon. Ne? Also dieses Auseinanderdriften so am meisten durchdrungen hat, dass das passiert. War das so? Oder ist das eher so die Sicht von ihr heute?
Das ist die Sicht von heute. Sie war damals auch zu tief drin, um da so klar sehen zu können wie heute. Nein, sie war nicht diejenige, die alles überblickt hätte. Nee, auf keinen Fall.
Also eigentlich waren alle, wenn man es zusammenfassen will, einfach lost.
Ja, genau. Ja. Ja, Katrin hat das Gefühl, ihre Familie hat sich in zwei Lager geteilt. Also ihre Schwester Mara und ihr Vater, die sind nur noch am Weinen. Und auch Katrin selbst gibt sich ihrem Schmerz voll hin. Sie hat das Gefühl, dass sie das ihrer Schwester Larissa auch schuldig ist. Auf der anderen Seite sind da Anna und ihre Mutter. Die wollen so schnell es nur irgendwie geht in ihren Alltag zurück. Und die üben auch so einen gewissen Druck aus auf den Rest der Familie, dass sie es genauso machen sollen wie sie. Besonders auf Katrin. Also das eine Lager versteht das andere nicht und umgekehrt. Und Katrin fragt sich eben mit jedem Tag immer mehr, wie sollen sie als Familie diesen Graben überwinden? Weil wenn sie so weitermachen, verlieren sie sich. Und dann erinnert sich Katrin daran, dass die Polizei ihnen eigentlich schon vor Wochen vorgeschlagen hat, doch eine Familientherapie zu machen. Und Katrin überlegt sich dann, ja, könnte ich doch eigentlich meiner Familie mal vorschlagen? Wir könnten das doch mal ausprobieren. Und ihre Mutter ist erstmal nicht sonderlich begeistert, also die muss sie erstmal überzeugen, aber dann stimmen alle am Ende zu. Im November ist dann der erste Termin und zum ersten Mal sprechen sie untereinander offen über ihre Gedanken und Gefühle, ganz ohne Vorwürfe, ohne aggressiven Unterton. Und Katrin ist nach der Sitzung super erleichtert, also sie fasst auch richtig Vertrauen in diese Familientherapie und beschließt dann in Familientherapiesitzung Nummer 2, endlich das anzusprechen, was sie mit am meisten belastet, ihre Schuldgefühle.
Mein Papa hat dann ziemlich schnell gesagt, du musst dich nicht schuldig fühlen und das hat jedem passieren können etc. Und es war aber so eine komische, drückende Stimmung in der Sitzung, weil eben Anna, da habe ich gemerkt, da ist einfach nichts gekommen und auch von meiner Mama ist sehr wenig gekommen. Also eben da ist nicht irgendwie automatisch so wie beim Papa gekommen, du bist nicht schuldig und brauchst dich so nicht fühlen etc.
Katrin hat gehofft, dass ihre Familie sie von ihren Schuldgefühlen freisprechen würde, doch das hat sie nicht gemacht. Und das löst in Katrin aus, dass sie sich einfach immer mehr wie eine Versagerin fühlt. Also sie hat versagt in ihrer Rolle als große Schwester. Sie versagt jetzt wieder, weil alle arbeiten gehen, nur sie nicht. Also bei ihr ist es nach wie vor so, dass sie morgens kaum aus dem Bett kommt. Inzwischen ist Dezember und Weihnachten steht vor der Tür. Das erste Weihnachten ohne Larissa. Das Fest läuft harmonischer, als Katrin erwartet hätte. Die Familie reißt sich zusammen. Im Januar versucht dann auch Katrin wieder mehr Normalität in ihr Leben zu bringen. Sie geht wieder zur Uni. Sie sucht sich einen Nebenjob als Kellnerin, vor allem weil sie das Geld braucht. Katrin merkt aber schnell, dass es ihr nicht gut geht damit. An einem Abend geht Katrin mit einer Freundin ins Kino. 12 Years a Slave ist ein ziemlich emotionaler Film. Katrin sitzt aber im Kino und spürt gar nichts. Und auf dem Heimweg vom Kino merkt sie dann, dass sich ihr Körper auch irgendwie ganz komisch anfühlt. Irgendwas stimmt da nicht. Sie will ihre Freundin aber nicht beunruhigen und geht dann alleine zurück in ihre Wohnung.
Und dann bin ich heimgegangen und habe mich hingesetzt. Und auf einmal, also es hat sich angefühlt wie eine Art Gift, das sich irgendwie durch den ganzen Körper zieht. Also in jede Zelle in meinem Körper hat es brannt, es hat wehtan. Ich habe mir echt gedacht, ich stirb jetzt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich bin dann auch am Boden gesackt und habe so laut schreien müssen, als würde so der tiefste Schmerz aus mir irgendwie raus wollen. Ich habe mir gedacht, ich halte es einfach nicht mehr aus, ich muss diesen Schmerz einfach jetzt beenden. Und bin dann zur Schublade in der Küche eben hingegangen und habe da, also das geräschte Messer, was ich halt gefunden habe, habe ich aus der Schublade rausgenommen. Und ich habe dann meine Augen zugemacht und habe dieses Messer angesetzt. Und auf einen Schlag sind meine Schwestern in meinem Kopf auftaucht. Erst Larissa und dann habe ich noch meine anderen zwei Schwestern gesehen, eben, die wie auf einer Wiese rumgetänzelt sind und gelacht haben und sich umarmt haben. Und sie waren lustig und glücklich und lebendig. Und in dem Moment habe ich meine Augen aufgemacht und dieses Messer loslassen. Es ist auf den Boden gefallen. Ich habe zittert am ganzen Körper und irgendwie ist mir in dem Moment einfach so bewusst worden, Katrin, du musst weitermachen. Da gibt es nur zwei Schwestern, die leben und die brauchen die.
An diesem Abend im Januar, da war Katrin kurz davor aufzugeben, also ihre Schuldgefühle, ihre Trauer um Larissa, der Konflikt mit ihrer Familie, das war einfach alles zu viel. Und trotzdem, obwohl sie die Situation mit ihrer Familie und vor allem mit ihrer Schwester Anna so sehr belastet, hat sie da eben auch realisiert, dass sie ihrer Familie zuliebe weitermachen muss. Sie hat Verantwortung, sie ist die große Schwester. Nach ihrem Zusammenbruch in der Küche spürt Katrin, dass sie das Schlimmste überstanden hat. Das war er, der Schmerzhöhepunkt. Was ihre Familie betrifft, da ist sie sich nicht so sicher. Also seit Katrin wieder arbeitet und zur Uni geht, da hält sich Anna mit Vorwürfen zwar zurück. Normal ist ihr Verhältnis deshalb aber noch lange nicht. Und ja, mit ihrem Bauchgefühl liegt sie dann auch richtig. Ein paar Wochen später will Katrins kleine Schwester Mara mit ihr ins Kino. Katrin hat aber kein Geld, weil sie für einen Trip nach London spart. Sie will eine Freundin besuchen, ein bisschen rauskommen. Als Anna davon erfährt, schreibt sie Katrin eine bitterböse SMS.
Ich war mitten in der Stadt gerade und habe das so im Gehen gelesen und während dem Gehen sind mir schon die Tränen gekommen, ich habe mich kaum mehr auf den Beinen halten können. Ich bin dann auf so eine Parkbank hingesessen und habe einfach nur weinen müssen. Also sie hat mich wieder als dermaßen faul bezeichnet, was sie gerade überhaupt nicht verstanden hat, weil ich ja eh wieder gearbeitet habe. Und dann eben, dass sie überhaupt nicht mit Geld umgehen könnte und dass sie eben so verschwenderisch sei. Und nach London und meine Reisen könnte ich machen, aber nicht mal ins Kino gehen mit der Mara. Sie hat jetzt nicht wirklich, also keine Schimpfwörter in der Hinsicht verwendet, aber halt mir vorgeworfen, dass sie so wie ich mein Leben lebe und so wie ich vorgehe in meiner Trauer, alles komplett falsch mache und eine komplette Versagerin bin in der Hinsicht. Also das war dann schon ziemlich heftig und verletzend.
Katrin will antworten auf diese SMS, aber sie weiß einfach nicht was. Also ihr fehlen da komplett die Worte. Sie weiß nicht, was sie Anna schreiben soll. Sie will sie auch nicht anrufen, weil sie einfach große Angst hat vor Annas Wut. Und eine Woche lang herrscht dann Funkstille zwischen Katrin und Anna. So lange haben die beiden noch nie nichts voneinander gehört. Katrin belastet die Funkstille total und deshalb geht sie dann auch vor der nächsten Familientherapiesitzung zur Therapeutin, also passt sie da vorher ab und bittet sie, den Konflikt zwischen Anna und ihr in der Sitzung anzusprechen. Was dann auch passiert.
Und dann hat Anna angefangen losfeuern. Also das hat sich angefühlt wie so Peitschenhiebe. Und die haben einfach nur geweint und geweint und geweint und die haben überhaupt nicht irgendwie es geschafft, dagegen vorzugehen, weil sie halt echt ziemlich nach vorgelehnt und aggressiv war und die anderen waren währenddessen ziemlich still. Ja, und dann hat die Therapeutin irgendwann wirklich extrem laut gebrüllt, stopp! Und sie hat dann gesagt, die Therapeutin, so, jetzt darf mal die Katrin etwas dazu sagen. Und dann habe ich eben ihr einfach ganz deutlich gesagt, Anna, ich bin nicht du, ich bin einfach anders wie du und mein Weg ist deswegen nicht schlechter als deiner oder so. Und habe dann eben auch noch erklärt, dass sie einfach überhaupt nicht meinen Alltag kennt auf der Uni, in dieser Job daneben, was ich an Kraft brauche.
Also Katrin fühlt sich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr erleichtert, dass sie in dieser Familientherapiesitzung mal in Ruhe sagen konnte, was ihr auf dem Herzen liegt, ohne dass Anna ständig dazwischen feuert, wie sie es halt sonst immer macht. Also sie konnte sich nie wirklich erklären, Katrin, weil Anna immer so aggressiv dazwischen gegangen ist. Was aber dann von Anna kommt, das haut Katrin endgültig um.
Und sie hat dann eben geschaut und hat dann gesagt, okay, Katrin. Jetzt verstehe ich die mehr und sie hat sich dann noch entschuldigt. Also es tut mir leid, dass sie da die Summe verletzt haben. Und ich habe einfach nur Angst, dass du dein Leben nicht hinkriegst, dass du nicht deine Träume verwirklichen kannst, von denen du immer erzählt hast. Und ich habe Angst, dass du jetzt so endest, dass du eben irgendwann arbeitslos bist oder eben Schulden aufbaust. Du hast recht, ich kenne deinen Alltag nicht und ich weiß nicht, was du den ganzen Tag eigentlich erlebst und durchmachst.
Ja, Katrin ist da erstmal ziemlich baff. Also so viel Weichheit und Liebe hat sie in Annas Stimme schon lange nicht mehr gehört. Und es ist auch das erste Mal, dass Anna ihrer Familie zeigt, was wirklich hinter ihrer Wut steckt. Angst. Angst, den Rest ihrer Familie nach Larissas Tod auch noch zu verlieren. Und das ist ja eine Angst, die Katrin nur zu gut kennt. Also es geht ihr ja genauso. Auch sie hat ja große Angst, ihre Familie durch die Trauer um Larissa zu verlieren.
Hat Katrin sich nicht eigentlich selber auch mal um Unterstützung gekümmert? Also wenn es mir wirklich so schlecht gehen würde, dann würde ich auch versuchen, mich um mich zu kümmern und da auch nochmal eine Unterstützung zu bekommen.
War auch so. Also tatsächlich, Katrin ist parallel dazu auch noch in Einzeltherapie gegangen und hat da auch teilweise sich vorbereitet auf die Familientherapiesitzung. Sie hat es zusätzlich das für sich alleine auch noch gebraucht. Sie hat beides gemacht, aber als Einzige in der Familie tatsächlich. Ja. Also ab dieser Familientherapiesitzung geht's dann wirklich aufwärts. Ein paar Tage später kommt Anna Katrin in Innsbruck besuchen und Katrin zeigt ihr dann ihre WG, die Uni, die Stadt, ihren Alltag.
Wir haben sogar gelacht miteinander, das war vorher auch also eigentlich gar nicht vorhanden. Aber wir haben wirklich auch Späßler gemacht und sind da lockerlässig durch die Straßen gezogen und waren einfach wieder Schwestern.
Katrin hat das Gefühl, dass ihre Familie und auch sie selbst endlich verstehen, dass jeder seine Trauer anders auslebt und dass sie sich da gegenseitig respektieren müssen. Also für Anna und ihre Mutter war es der richtige Weg, sich mit Arbeit abzulenken. Das versteht Katrin jetzt, aber für sie war es eben nicht der richtige Weg. Und deshalb ist der eine Weg nicht besser oder richtiger als der andere. Und dass sie sich jetzt gegenseitig viel besser annehmen können als noch vor ein paar Wochen, das merkt Katrin so richtig, als im September der Prozess gegen Larissas Mörder ansteht. Sie beschließt als Einzige in der Familie, nicht hinzugehen.
Dann habe ich mir gedacht, was sagt meine Familie eben? Nachdem wir ja so viele Konflikte gehabt haben, dachte, vielleicht sind sie da dagegen und verurteilen mich wieder. Und dann haben ihnen das verkündet und es war wirklich, also beeindruckend. Ich war sehr überrascht und erstaunt, dass alle einstimmig eben gesagt haben, wir haben da überhaupt nichts dagegen und du kannst dich so entscheiden, wie du willst. Und daran hat man auch schon ganz gut gesehen, wie wir wieder zusammengefunden haben und das wirklich gut geschafft haben zum Lernen, uns gegenseitig zu respektieren, unsere Entscheidungen und ja, das Ganze zu akzeptieren einfach.
Das klingt ja wirklich nach einem Prozess, der denen sehr geholfen hat. Wie hast du das erlebt? Würdest du sagen, die sind jetzt wieder zusammengewachsen oder ist was ganz anderes entstanden? Natürlich fehlt eine Person, aber...
Ja, also natürlich waren sie zu dem Zeitpunkt noch nicht schon wieder komplett zusammengewachsen. Das ist natürlich ein Prozess über Jahre gewesen. Wir sind da jetzt gerade mal so ein halbes Jahr nach dem Mord. Aber so wie sie es mir geschildert hat, was ich so erlebt habe, ist die Familie jetzt schon wieder sehr, sehr eng und haben da so ein neues Gleichgewicht miteinander gefunden. Und sie sind wieder... Vielleicht nicht das, was sie vorher waren, aber ein neues Gut, einen neuen guten Zustand.
Den aber
sie
es klingt nach mehr als auf einem guten Weg, sondern schon nach einem was Stabilerem jetzt.
Ja, und auch mit mehr Tiefe. Also, dass sie auch wirklich offener miteinander sprechen können und auch über unangenehmere Sachen. Einfach auch wissen, wenn du diese Krise überwunden hast, natürlich, dann bist du ja einfach selbstbewusst und weißt, wir können das schaffen. Das gibt natürlich auch noch so einen Push.
Und wie geht's Katrin und ihrer Familie heute?
Also bei Katrin ist es so, dass sie inzwischen versucht, nur noch die Dinge zu tun, die ihr wirklich gut tun. Also Trauer lehrt einem ja immer was und das war bei ihr so der Lerneffekt. Und was ihr wirklich gut tut mittlerweile ist Sport. Also Larissa war zum Beispiel total Sportfanat, ihre verstorbene Schwester. Und wegen ihr hat Katrin dann irgendwann angefangen, Sport zu machen. Und sie hat sehr schnell gemerkt, dass es ihr hilft, einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen zu finden. Also Gefühle eben nicht nur verbal rauslassen, sondern auch über Bewegung. Und Katrin hat dann 2017 auch den Seelensport entwickelt. Das ist ein Trainingsprogramm, das sich gezielt an Trauernde richtet. Mhm. Was Katrin auch sehr geholfen hat, war ihre Geschichte aufzuschreiben. Also sie hat ein Buch geschrieben, Larissas Vermächtnis, der schreckliche Mord an meiner Schwester und mein Weg zurück ins Leben. Das ist dieses Jahr erschienen im Piper Verlag. Zu ihrer Familie hat Katrin heute, so sagt sie es, so empfindet sie es, ein noch engeres Verhältnis, eigentlich ein noch tiefergehenderes Verhältnis als vor dem Schicksalsschlag. Wobei es schon auch nach der entscheidenden Familientherapiesitzung immer mal wieder schwierige Situationen gab. Also vor allem ihre Schuldgefühle, die hat Katrin noch lange mit sich rumgetragen. Also erst Jahre später hat sie da offen mit Anna und mit ihrer Mutter darüber gesprochen. Und beide haben dann zugegeben, Katrin tatsächlich damals eine Mitschuld gegeben zu haben an dem Mord an Larissa. Das tut ihnen heute wahnsinnig leid. Sie haben sich auch bei Katrin dafür entschuldigt. Und das hat ihr sehr dabei geholfen, sich selbst von diesen Schuldgefühlen zu befreien. Ja, zum Abschluss würde ich euch gerne noch mit an einen Ort nehmen, der für Katrin und ihre Familie für immer mit Larissa verbunden sein wird.
Auf die Steine da eben setze ich mich manchmal hin und dann quatsche ich mit der Larissa. Und irgendwie beruhigt mich das immer. Und da ist die Tafel eben, die wir machen lassen.
Da ist die Tafel, genau. Und immer sind die Spuren deines Lebens, die uns glauben lassen, dass du bei uns bist. Lebe, lache, liebe, in liebevoller Erinnerung an Larissa. Oh ja.
Das ist etwas, was sie einfach immer gelebt hat. Und dann hat sie mir gesagt, Katrin, lebe, lache, liebe und carpe diem, gell?
Und den Stein hat sie dir gezeigt, persönlich. Mm.
Sind wir zusammen hingelaufen. Das ist an der Stelle am Inn, wo ihre Schwester von ihrem Mörder ins Wasser geworfen wurde.
Okay, das ist ja schön, aber natürlich auch ein schrecklicher Ort.
Ja, war ich auch mit sehr gemischten Gefühlen da. Es ist ein total friedlicher Ort und gleichzeitig so unvorstellbar, was da passiert ist.
Und wie erlebt man Katrin dann dort, wenn sie da steht? Wie geht's ihr?
Sehr ruhig und beseelt eigentlich. Also für sie ist das ein Kraftort geworden, was für mich schwer nachvollziehbar war. Aber für sie tatsächlich, ja, sie geht da oft hin, um mit sich wieder ins Reine zu kommen.
Das zeigt ja, welchen Weg sie da gegangen ist. Ja. Vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
Sehr gern.
Die Autorin Henrike Möller war das hier bei Plus Eins. Geschichten aus dem Leben hören Sie jede Woche bei uns. Und wenn Sie selber eine Geschichte zu erzählen haben und Sie wollen, dass wir hier darüber sprechen, dann schicken Sie uns gerne eine Mail. Die geht an plus1@deutschlandradio.de. Christine, nach so einer sehr intensiven Geschichte fällt es einem nicht so leicht, hier weiterzumachen bei Plus Eins.
Überhaupt nicht.
Aber ich möchte dich als meinen Lieblingsgast trotzdem weiter befragen, nach einem großen Thema, was auch wichtig ist im Leben, und zwar ist das Liebe.
Das ist vielleicht ein ganz guter Anschluss.
Das könnte man vielleicht machen. Ich habe dich ganz zufällig wiedergefunden in diesem Internet mit einem Kurs, und zwar wie man die Liebe findet, sah ich Dozentin Christine Kewitz und dann dachte ich, das ist doch interessant und will dich gerne auch hier fragen, du gibst diesen Kurs, wie man die Liebe findet. Ich habe mich gefragt, so ein Kurs über die Liebe, was ist das überhaupt und wer nimmt daran teil, wer kommt da so hin?
Wer kommt da hin? Also ich kann dir wirklich sagen, jeder. Also wir haben sehr, sehr junge Teilnehmer, so Jüngstalter vielleicht 19 bis ich... Kein Ende. Also 80-Jährige hatte ich jetzt noch nicht, aber schon so bis 60, Mitte 60.
Will man noch was über die Liebe lernen?
Absolut. Und auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also die Jungen, die sind dann meistens eher so, ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich möchte irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen bekommen, entwickeln. Und die Älteren, bei denen ist es ganz oft, dass die dann sagen, ach ja, stimmt. Ah, ich kriege ja wirklich immer nur den gleichen Typus, ah, das ist so ein Muster und die erkennen dann eher was für sich, weil sie halt viele Beziehungen schon geführt haben, die aber dann doch relativ unbefriedigend waren oder einfach nicht so lange gehalten haben.
Und was ist denn das schädliche Muster, Stichwort, ja, wenn die das sagen, was erzählst du denen dann?
Das kommt natürlich ganz drauf an. Also erstmal, manchmal ist man sich dessen gar nicht bewusst, also was man denn da aussucht und dann ist es wirklich oft, dass die Teilnehmer, es sind oft Frauen, mehr Frauen als Männer, die da teilnehmen, dass sie dann sagen, das war mir ja noch gar nicht klar. Stimmt, wir bei uns in meiner Beziehung sind immer zwei Alpha-Tiere, die sich treffen. Also ich und mein Partner genauso. Und deswegen ergeben sich da Schwierigkeiten, was einem manchmal gar nicht so klar ist, weil man sich ja gerne auch mal so durchlaviert oder... Man kann sich schnell auch Sachen so schön reden oder rausreden und gar nicht so genau hingucken. Aber wenn dann jemand mal zum Beispiel in so einem Kurs, in so einem Einzelgespräch, ist das natürlich noch viel intensiver, dass man einfach mal sagt, hier, pass mal auf, es gibt dieses Phänomen, dass ich mir zum Beispiel Partner aussuche, die wie mein Vater oder meine Mutter gestaltet sind. Wie war das denn eigentlich bei dir damals? Und dann muss man in diesem Moment einfach mal wirklich drüber nachdenken.
Mal richtig hingucken.
Ja, mal richtig hingucken. Und
wie ist es für dich als Dozentin? Dann kommen dann diese Menschen durchaus auch mit unterschiedlichen Anliegen, völlig unterschiedlich, wenn man das jetzt mal nur zusammenfasst, was du gerade gesagt hast. Und die stehen alle vor dir und wollen die Liebe finden.
Ja.
Das ist ja schon auch mal ein Auftrag.
Dann sage ich erstmal, ganz schön schwierig.
Die Liebe zu finden.
Ganz, ja, genau.
Und dann alle, oh.
Alle so, oh nee, blöd, habe ich mir anders vorgestellt.
Ja.
Ja, das ist wirklich so.
Aber du erdest die dann ganz bewusst wieder.
Ja, ganz bewusst. Und zwar, es ist ja auch schwierig. Es ist, wie willst du das machen? Also du willst am besten heute, die romantische Vorstellung ist, man muss sich sehen, man muss total verknallt sein sofort. Das bleibt dann die nächsten 30 Jahre so. Man ergänzt sich, man findet sich immer super und das ist ja total unmöglich. Also wenn du jemanden findest, der irgendwie mit dem es ungefähr passt, sei froh. Also das klingt zwar so ein bisschen pessimistisch, aber das hilft weiter.
Das ist sozusagen ein bisschen der Ansatz des Ganzen, dass du die Leute erdest, sagst, passt auf, das und das könnt ihr machen, das und das habt ihr nicht in der Hand, das und das sind übersteigerte Erwartungen. Also ich probiere es jetzt einfach mal zusammenzufassen.
Mhm. Zum Beispiel, ja. Aber natürlich erzähle ich dann auch, wie flirtet man, wie, also schon auch so praktische Sachen wie, wie kann ich denn was anderes sagen als, ich mag dich oder ich finde dich toll, was ja doch so ein bisschen plump ist. Wie kann man denn mit jemandem ins Gespräch kommen? Wie kann man denn jemandem sagen, dass man ihn gut findet? So, das ist nämlich gar nicht so schwer. Und da muss man einfach nur wissen, ja, wie geht das denn eigentlich?
Soll ein Stimulus sein.
Ja, genau, so ein Impuls, so ein Kickoff, so, ich fange mal irgendwo an.
Ich flirte jetzt wieder, ich war bei der Christine Kewitz.
Mensch, Utz, du hast ja wieder heute mal ein tolles T-Shirt an.
Wie qualifiziert man sich denn überhaupt dazu, Dozentin für Liebesfragen zu werden?
Es gibt da leider keinen Diplomabschluss, den hätte ich gerne. Aber naja, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Also zum einen habe ich eine ziemlich ausführliche Coach-Ausbildung mit Weiterbildung in verschiedensten Bereichen. Und dann
Kommunikation, Psychologie, so diese Ecke.
Ja, ja, genau. Und auch so verschiedene psychologische Herangehensweisen. Und dann natürlich auch Erfahrung und Empathie. Und so weiter, also ganz diese ganzen Soft Skills quasi. Das war mal ganz lustig. Ich hatte meinen Sprecherjob direkt bevor ich so einen Kurs hatte. Und dann hat der Regisseur meinte so, haha, sollte ich das nicht lieber machen? Ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Und dann dachte ich auch so, ich habe die Anekdote dann wirklich erzählt. Als Einstieg habe ich mir überlegt, so soll ich das jetzt machen? Klingt ja irgendwie unqualifiziert, wenn ich sage so, ja, ich habe schon verschiedenste Sachen ausprobiert. Aber andererseits, man lernt ja auch durch Erfahrung. So, und ich muss sagen, ich habe schon viel gelernt und auch gewisse Zugänge zu vielleicht auch ungewöhnlichen Fragestellungen. Und ich kann mich da auch sehr gut reinversetzen und so ein, ja, so eine Art Perspektivwechsel. So, ich gehe mit dir eine Art therapeutische oder Coach-Beziehung ein, rede mit dir über Sachen. Das bringt schon mal ganz viel. Und da kann man auch gucken, was ist eigentlich los und wie kann man sich ganz pragmatisch verhalten.
Liebe Christine, das war's hier schon fast. Es gibt, wir haben schon angedeutet, es gibt bei dir eine musikalische Ader und es gibt ein aktuelles Bandprojekt.
Ach so, ja, das ist gar nicht so aktuell, das gibt es schon seit 10 Jahren.
Aber das ist ja wahnsinnig unaktuell.
Für uns ist es immer top aktuell, weil wir sehr unregelmäßig daran arbeiten. Das sind die Stewardessen, meine Freundin Antje und ich, die übrigens auch Psychologin ist. Deswegen sind unsere Texte sehr tiefgehend, aber immer im Stewardessen-Gewand.
Ach so, ist das so eine Art Verkaufsidee?
Nein.
Oder weil ihr euch einfach wohlfühlt im Stewardess?
Wir finden das einfach toll. Wir ziehen dann so Kostüme an. Und
wo geht es musikalisch, in welche Richtung?
Ach, das ist wirklich, wir haben da schon eine große Bandbreite an Bewertungen oder Zuschreibungen bekommen, von Punk über anarchistisch bis zu Kabarett, alles.
Wenn Sie also eine Stewardess auf einer Bühne sehen.
Lieder über die Höhen und Tiefen.
Das, ja, ist klar. Was hast du dann in der Hand? Ein Mikrofon oder ein Schlagzeug?
Gitarre.
Wenn Sie also eine Stewardess mit Gitarre auf einer Bühne sehen, dann ist das vielleicht Christine Kewitz, die da gerade musiziert mit ihrer Bandkollegin. Vielen Dank, dass du da warst. Christine Kewitz war das hier bei Plus Eins. Coachin, Journalistin, Sprecherin und ich nehme an, wir werden noch von dir was hören von weiteren Berufsfeldern.
Ach, bestimmt.
Und dann kommst du wieder vorbei. Vielen Dank auch, dass Sie heute bei uns waren. Wir hoffen, Sie hatten eine anregende und spannende Zeit bei Plus Eins. Wenn Sie wollen, empfehlen Sie uns gerne weiter oder bewerten Sie uns, wo immer das geht. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Mein Name ist Utz Dräger. Ich verabschiede mich für heute. Passen Sie gut auf sich auf und machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss.